Wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität?
Ja, wichtig. Punkt.
Hi, ich bin Chris und das ist Gut Integriert. Meine Gästinnen und meine Gäste und ich reden in diesem Podcast über den Kulturclash, kulturelle Identitäten und ganz viel mehr. Wie es für sie war, zwischen mehreren Welten aufzuwachsen, das erfahrt ihr hier. Meine heutige Gästin, Kantom. Und bitte vergesst nicht, Gut Integriert auf Apple Podcasts, Spotify und Co. zu abonnieren. Vielen Dank.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Heute habe ich eine super coole Gästin da, in meinem Anführungszeichen virtuellen Studio. Kantom, wie geht's dir?
Hello, hello. Mir geht's gut. Und selbst?
Ganz gut. Willkommen zu Gut Integriert.
Danke.
Bin echt happy, dass du da bist.
Jetzt bin ich offiziell gut integriert. Yay!
Ich wurde mal, oh Gott, das war so schlimm, ich wurde mal bei einem Interview gefragt, was muss jemand tun, um gut integriert zu sein? Und das ist gar nicht der Sinn des Podcasts. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwie gut integriert sein soll. Es soll ein bisschen diesen Stempel entlarven, den Menschen bekommen, die Migrationshintergrund oder Vordergrund haben, wie sie sich halt fühlen als, Anführungszeichen, gut integrierte Menschen. Aber ja, ich will einfach nur, ich will eigentlich nicht zu viel wegerzählen, und ich frage in der ersten Frage immer meistens meine Gästinnen und meine Gäste, wer sie sind und was sie machen. Also Kantom, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Kantom, ich bin 25 und wohne in Berlin seit 1,5 Jahren. Hab's auch noch in die coole Stadt geschafft, endlich.
Die Zugezogene.
Ich bin einer der Zugezogenen und ich fühle mich jetzt total Berlin, ja. Okay. genau, und ich komme eigentlich aus Wiesbaden. Also ich sage immer, ich komme aus Wiesbaden, aber ich bin sehr, sehr oft umgezogen. Ich bin in Gießen geboren, bin voll oft, sehr, viel zu oft umgezogen in meinem Leben und dementsprechend die längste Stadt, in der ich gewohnt habe, ist Wiesbaden. Deswegen ist das jetzt meine Heimat und da wohnen meine Eltern. Und genau, sonst, was mache ich so? Ich mache so viele Sachen, aber auch irgendwie nicht so richtig. Also ich bin Werkstudentin in der Redaktion von einem feministischen Online-Magazin von Edition F und da mache ich auch Social Media, dann mache ich selbst für mich Social Media, also so ein bisschen Influencer-mäßig unterwegs und versuche da so ein bisschen Aktivismus reinzubringen. Das mache ich dann in Form von Social Media, aber auch in Form von Spoken Poetry, also bin auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Manchmal moderiere ich Sachen, manchmal gebe ich Workshops, also irgendwie verschiedene Sachen, probiere mich ein bisschen aus, was so Berlin einem anbietet, nehme ich mit und genau, das ist so das zu dem, was ich mache.
Siehst du dich, sorry, die Frage ist nicht im Fragenkatalog, aber siehst du dich als Vorbild?
Weiß ich jetzt nicht. also es gibt bestimmt ein paar Sachen, die man die cool sind, die, also so in Bezug auf die aktivistischen Sachen, die ich mache, sind bestimmt ein paar Sachen dabei, wo ich ein paar Leute abholen kann, die vielleicht noch nicht so viel darüber wissen oder so. Aber ich lerne ja auch super viel dazu. Und ich glaube, insofern kann man mich als Vorbild nehmen, dass ich stetig dabei bin, dazu zu lernen und alles ein bisschen intersektionaler zu betrachten. Und genau. Ich glaube, insofern könnte man schon, also wäre schon cool, wenn das irgendjemand so sieht, dann freue ich mich natürlich, aber ja.
was ist dein kultureller Background?
Mhm. Also woher kommst du, möchtest du jetzt einfach sagen?
Ja.
Warum bist du braun?
Oh Gott, I would never ask that.
Nur ein Joke. So, back to the question, woher ich komme, also woher meine Eltern kommen, die kommen aus Bangladesch. Genau, beide meiner Eltern sind Bengalen.
Siehst du dich berlinerisch oder eher wiesbadenerisch? Kann man das sagen? Als Wiesbadenerin?
Boah, gute Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Original Berliner, die mögen, BerlinerInnen mögen eh die ganzen Zugezogenen nicht so sehr, dafür, dass sie sich so Berlin fühlen. Ja, ich glaube, ich fühle mich immer dort so, wo ich wohne, ne? Und aktuell wohne ich in Berlin, deswegen würde ich sagen, mehr berlinerisch. Aber auch von dem Vibe her. Also diese Offenheit und die Diversität und dieses Akzeptieren, wie andere Leute aussehen, wie sie sind und so weiter, das ist halt in Berlin viel mehr präsent. Und auch die Awareness für verschiedene Themen und der Raum für Veränderung. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel in Wiesbaden, hätte ich jetzt nicht die Wahl zwischen 30 verschiedenen Yoga-Studios, sondern nur zwischen zwei. Und dann hast du halt zwei Studios mit zwei weißen Yoga-Teachers und dann muss ich diese Situation so akzeptieren, wie sie ist. In Berlin habe ich aber wiederum die Auswahl, auch selbst meine Spaces auszusuchen und dir das Studio auszusuchen, wo ich mich am wohlsten fühle. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und voll. Dementsprechend kann ich auch mehr mich ausleben und meinen Aktivismus ausleben oder das, wofür ich stehe. Und deswegen fühle ich mich mehr berlinerisch, weil Berlin mir mehr Möglichkeiten gibt. Und auch insofern in Bezug auf meine Arbeit kann ich auch viel mehr kreativer und viel mehr Möglichkeiten. Deswegen fühle ich mich berlinerisch, würde ich sagen, ja.
Du hast gerade vorhin jetzt über deine Arbeit geredet. Und zwar, du machst auf Social Media ganz viel Aufklärungsarbeit. Woher nimmst du die ganze Inspiration dafür? Oder wann hast du eigentlich begonnen damit? Das ist auch eine gute Frage.
Ja, ich habe schon irgendwie gefühlt immer Social Media gemacht, so nebenbei als Spaß so. Ich habe irgendwelche Bilder gepostet, also anfangs waren es irgendwelche Fotos einfach nur von mir und damit konntest du nicht viel anfangen, aber fand ich cool, hat mir Spaß gemacht. Und dann irgendwann wurde es halt, habe ich mir so gedacht, was ist eigentlich der Sinn von meinen Posts? Gibt es überhaupt einen Sinn? Und dann wurde ich mit 15 wurde ich Vegetarierin. Und so mit 18 oder so war ich dann so vegan, würde ich sagen, oder 19, ich weiß es gar nicht mehr, es ist alles so fließend übergegangen. Und da hat so mein Aktivismus in Bezug auf Veganismus begonnen und dann halt eben im Social-Media-Bereich, weil dadurch, dass ich vorher nicht in Berlin gewohnt habe, war ich was schwieriger, solche Bubbles auch zu finden für mich. Und durch Social Media habe ich viel mehr die Möglichkeit gehabt, Leute zu finden, die gleichgesinnt sind. Und da war halt Veganismus ganz stark präsent. Also vegan ist ja jetzt inzwischen ein ganz normales Ding, aber früher war das halt nicht so. Und auch dieses Aktivsein, und es hat mir halt Spaß gemacht. Ich habe so einen Spirit gefühlt. Und so ist es dann entstanden, dass ich während meines Studiums, ich habe in Würzburg studiert, da haben sich meine Themen ausgebreitet, also so in Bezug auf Klima und weil das einfach ja zusammenhängt mit Veganismus auch, Klima und Klimagerechtigkeit, diese Themen, Antirassismus und ja, all diese Themen kamen dann auf und da habe ich angefangen, mich mehr und mehr zu politisieren, wenn man das so fancy sagt, wie man es so fancy sagt. Und genau, und es wurde dann immer mehr. Und dann habe ich auch gemerkt, so ey, ich fühle so langsam, dass ich nicht weiterkomme in den Spaces, in denen ich mich bewege, so wie ich es gerne hätte. Und habe das Gefühl, ich bleib gerade stehen. Ich habe Würzburg verlassen und bin dann nach Berlin gezogen und bin jetzt hier und habe mir jetzt halt mehr so Spaces gesucht, wo es auch politischer ist und arbeite jetzt halt auch in diesem feministischen Online-Magazin, wo ich natürlich tagtäglich mit neuen Themen konfrontiert bin und dadurch habe ich halt auch immer Inspiration und ansonsten ist mein Freundeskreis jetzt halt auch einfach, Freundinnenkreis einfach viel aktivistischer und viel more aware, deswegen nehme ich daher auch die Inspiration. Einfach Dinge, die mich beschäftigen, würde ich sagen.
Welche Reaktion bekommst du von deinen Followern und Followerinnen? Und bekommst du auch negative Reaktionen von Leuten?
Ja, safe auch. Jetzt vor allem, wo ich jetzt viel so mehr so gesellschaftsrelevante Themen mehr mache. Also vorher war es, also man muss auch sagen, bei mir ist es ja eine Mischung. Also ich mache ja manchmal so wirklich so Kram, der so politischer ist und aktivistischer ist. Und manchmal kriegst du halt einfach nur ein Fashion-Foto von mir. Also, und dann hast du dazwischen mal einen, keine Ahnung, Make-up-Look. Und dann geht es halt auch mal kurz nur um was ganz Random-mäßiges, was ich esse oder so. Also es ist wirklich super gemischt. Deswegen heißt ja auch meine Seite It's Canton, weil ich bin nicht nur Aktivismus und ich bin auch nicht nur das eine oder das andere. Und früher war auch das mein Problem mit meiner Seite, weil ich wusste immer, man muss immer Nischen haben, man muss immer sagen, was ist das, wofür meine Seite steht. Aber ich konnte mich nicht festlegen, weil es sich natürlich über die Jahre wandelt und ich über Jahre hinweg natürlich immer neue Interessen habe. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen feministischer. In 2 Jahren könnte es wieder plötzlich mehr spiritueller werden. Man weiß es ja nicht, wohin der Weg führt. Und das, deswegen ist es einfach unterschiedlich. Und ich glaube, dementsprechend wandelt sich natürlich auch immer die Community, ne? Es ist halt keine beständige Community. Und jetzt gerade finde ich, dass die Reaktionen sehr gut sind, sehr positiv. Aber natürlich, wenn du dann in andere Bubbles reingespült wirst, vor allem so TikTok-Algorithmus, schlimm. Also gut für die Views, aber ja, schlimm, in welche Bubbles du reinkommst. Und da kriegst du halt auch wirklich wilde Kommentare. Aber das ist okay. So, also ich schaue da halt nicht so viel rein. Genau.
Du meinst doch vorhin, du machst doch Poetry Slam. Oder war der Poetry Slam oder wie hast du gesagt, Spoken Poetry nennen?
Ich nenne es immer Spoken Poetry, weil ich nicht so auf Slam-Bühnen bin. Slam ist ja so, das ist so auch so ein bisschen so, du slamst so ein bisschen gegeneinander, also das heißt gegeneinander, aber du hattest schon so einen Wettbewerb. Ich bin halt eher so auf Bühnen, die kein Wettbewerb ist. Also wo ich bin halt auf manchmal auf Demos oder halt so reinen Poetry-Bühnen, die so einfach so zum Sharing da sind, wo es gar nicht so eine krasse Bewertung geht.
Wie bist du da reingerutscht?
Ich bin da reingerutscht, also in Würzburg bin ich da reingerutscht. Ich habe da eine Freundin gehabt, die selbst super lange Slam gemacht hat und ich habe halt geschrieben, schon ein bisschen länger, aber so wirklich nur so, wenn ich Liebeskummer hatte, habe ich so ein paar Sätze geschrieben. So, my heart is breaking my hole. Yeah. There's a hole in my heart and it's black. Und dann, weißt du, und so, das habe ich so aufgeschrieben. Und dann habe ich das so, solche Sachen erst geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, so, ah, das ist voll cool, als ich bei ihr gesehen habe, dass es auf Bühnen ist. Und ich fand das super inspirierend. Und so krass, dass man so den Raum bekommt. So einfach, Leute, da hören die einfach zu. Und ich glaube, dann habe ich es einfach mal ausprobiert und es war dann halt erstmal so diese komischen Liebeskummer-Texte und dann später wurde es dann halt aktivistischer. Dann habe ich mich ein bisschen so mich mit anderen Themen auseinandergesetzt und so ist das entstanden und jetzt halt in Berlin halt übelst krass. Jetzt setzen ja auch alle auf Diversität und dann passe ich da ganz gut rein und dann denke ich auch noch ein paar relevante Themen ab und dann werde ich jetzt halt für manche Sachen gebucht. Also das ist dann ganz cool eigentlich jetzt.
Call me if you have a gig. I want to see that.
Yeah, I will. Okay. I'm gonna let you know.
Ich sitze da so in der ersten Reihe und schreie so, Kantor, woo! Ich bin halt fucking riesig, genau.
Ich hatte erst letztens einen Auftritt. Ja, das, ich habe da die Crowd nicht so gefühlt, muss ich sagen. Es war ein bisschen belastend. weil das war auch Das ist eigentlich spannend für deinen Podcast, also für dein Thema gut integriert, ist dieses Thema. Also ich bin ja in super weißen Umgebungen aufgewachsen in den ganzen Städten, in denen ich vorher gewohnt habe, war auf jeden Fall nicht wie in Berlin. Also du gehst nicht raus und siehst da 10 Gesichter, die irgendwie unterschiedlich aussehen, sondern es ist halt schon eine Mehrheit ganz klar da. Und ich habe natürlich mich immer irgendwie anders gefühlt und dementsprechend habe ich mich vielleicht auch oft auf Bühnen vielleicht auch gar nicht so in der Art und Weise getraut, so die Themen so anzusprechen, die politischen Themen so anzusprechen in der Emotionalität, wie ich sie fühle, ne? Weil wenn, je nachdem, wer deine Crowd ist, desto mehr wirst du gehört oder desto weniger. Und inzwischen in Berlin, dadurch, dass ich hier halt auch mehr die Möglichkeit hatte und dann auch spezifische Räume besuche, wo ich auch weiß, das ist eher linker oder eher mehr BPOC oder wie auch immer, oder Leute haben einfach ein Awareness, dann ist es natürlich, fühle ich mich wohler, da meine Meinung auf der Bühne so freizugeben, obwohl das, was ich sage, eigentlich genau andere Leute erreichen müsste. Aber es ist ja auch eine Sache von, wie sehr traut man sich und wie sehr kriegt man ein gutes Gefühl. Und ich hatte halt letztens, war ich halt auf einem Event und das war so super weiß und super viele auch ältere Cis-Männer. Und es war so, ich wusste schon so, boah, mein Text ist jetzt gerade nicht so, ich habe meinen Text Mittelmeer vorgetragen und geht so um Geflüchtete, also wie man sich denken kann. Und ich wusste ich schon von Anfang an, ich weiß nicht, ob das gerade der Space ist, wo ich das vortragen kann. Und ich habe auch nicht diese Energy gefühlt in mir, dieses, boah, ich will das jetzt so präsentieren, sondern es war eher so, oh, I wanna hide now. Ja, ich will jetzt nicht so krass auffallen, ich will jetzt hier einfach nur da sein und gehen. Ja. Und dann habe ich es auch präsentiert und dann war das auch so, ein Typ, der stand ganz vorne, der hat übelst laut geredet, während ich da, der in der ersten Reihe steht, ich denke mir so, Bro, und dann sind irgendwie andere zwei Männer sind einfach gegangen während meines Textes, weil sie es wahrscheinlich nicht so gefühlt haben oder so. Oder Kopf wurde geschüttet, meinte meine Mutter. Also es war so eine ganz andere Reaktion, als ich sonst bekommen würde. Und das war dann schon sehr spannend, weil es einfach nur mein Gefühl bestätigt hat. Und da fand ich es sehr spannend, dass egal wie oft man in solchen Räumen schon war und wie oft man die Situation schon erlebt hat, es immer wieder so ein Unwohlsein in einem auslösen kann.
Hast du einen Kulturclash empfunden, als du aufgewachsen bist?
Ja, also es gibt natürlich schon sehr starke Unterschiede zwischen der deutschen Kultur und der bengalischen Kultur. Ich habe auch immer wieder so, wenn ich in Bangladesch war, immer so einen Kulturclash, wenn ich dann da so ankomme, wie alles ist und wie da alles wie da der Vibe ist. Und dann, wenn ich zurück nach Deutschland komme, habe ich dann auch wieder kurz einen Kulturclash. Brauche immer so 1-2 Tage, um mich zu gewöhnen an an die Umgebung. Also auf jeden Fall.
Hattest du das Gefühl, dass du dort damals dann die Ausländerin warst? Weil ich hatte das Gefühl damals, als wir nach Kosovo immer gefahren sind im Sommer, dass ich halt Österreicher war. Und man ist immer
ja,
so quasi.
Ja, natürlich. Ja, klar, man ist in jedem Land irgendwie anders sozusagen. Aber irgendwo auch zugehörig. Also es ist ganz spannend. Ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, dass ich beide Gefühle in mir trage und man schafft sich ja dann die Umgebung, die einem dann zugehörig fühlen lassen. Das liegt ja auch ganz stark an den Menschen um dich herum. Und was ich halt natürlich sehr, es ist, natürlich ist die bengalische Kultur, die deutsche Kultur ist halt wirklich schon, ich finde, in vieler Hinsicht einfach opposite. Also es ist halt, die deutsche Kultur hat so eine, wie sage ich das denn jetzt? Also es hat seine Regeln, seine Ordnung. Es hat auch eine gewisse Kälte irgendwo, aber auch irgendwie nicht, ich weiß es nicht, es ist so gemischt und es hat halt auch einfach, man hat auch so viele Möglichkeiten und Freiheiten und das ist so da und in der bengalischen, oder so wie ich die bengalische Kultur zumindest wahrnehme, ich kann ja nur für mich sprechen, es ist so, es ist sehr warm, sehr, sehr bunt, sehr viel, sehr auch so chaotisch, also ich besuche immer meine Familie wohnt in Dhaka, in der Hauptstadt und das ist halt wirklich voll, 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 voll. Also so viel Stau, so viele Menschen auf einem kleinen Fleck. Bangladesch ist ja allgemein kein großes Land. Und dann sind auch noch alle super krass zentriert in der Hauptstadt, die ganzen vielen Menschen. Und dann gibt's da, also da ist auch noch ein super krasser Clash zwischen den verschiedenen Schichten. Und es ist halt einfach so, es ist halt einfach viel. Und es ist sehr, und was ich aber sehr den krassesten Unterschied finde, ist die Herzlichkeit, also oder die Gastfreundlichkeit, sowas. Das finde ich macht halt am meisten so aus, der Unterschied und wie man Leute aufnimmt, neue Menschen, wie man mit Leuten umgeht. Das finde ich halt am stärksten in dem Kulturclash, also in den Kulturen meine ich.
Das sagen sehr viele Leute, die hier zu Gast waren, dass in Österreich und Deutschland das halt im Vergleich zu ihren Herkunftsländern oder den Herkunftsländern und ihre Eltern nicht so herzlich ist. Und das wäre halt so witzig. I think Germans and Austrians are just fucking rude.
Ja, es ist die Kälte, von der ich spreche. Ja, es ist halt so, es ist halt nicht so eine Offenheit für neue Leute. Also zum Beispiel, wenn ich, also das finde ich halt ganz krass. Zum Beispiel, wenn ich, ich war in Thailand mit einer Freundin. von meiner Tante eine Freundin, die wohnt in Bangkok, in so einer super fancy Wohnung mit ihrer Familie, so. Und diese Person kennt mich nicht. Ich bin nur die entfernteste something, ja. Und ich bin aber Bengalin und sie ist Bengalin, so. Und dann folgendes passiert. Ich komme nach Thailand an. Sie ist in der Zeit nicht da für diese Wohnung. Und es ist eine super fancy Wohnung, in so einer super fancy Umgebung. Und ich kann dann die ganze 2 Wochen mit meiner Freundin dort wohnen. Obwohl diese Person mich nicht kennt. Und obwohl sie nicht da sind. Weißt du, Deutsche würden das niemals im Leben machen. Die würden, und wenn sie es machen würden, würden sie Geld dafür verlangen.
Ja.
Und es ist halt so, also es ist halt dann auch so, und sie würden dann für dich schon Essen gekocht da lassen und so, die Bengalen, weißt du? Also das ist dann so, es ist so eine, da ist so eine Verbundenheit innerhalb dessen, du bist von meiner Kultur und deswegen bin ich sowieso supportive und auch wenn du von einer anderen Kultur wärst, würden wir dich auch komplett aufnehmen. Also wie meine Freundin aufgenommen wurde von meiner Familie, obwohl sie kein Teil dessen ist, ist einfach, also, und das sagen eigentlich auch alle Freundinnen, die zu mir nach Hause kommen, du kriegst immer Essen, meine Mutter ist immer total herzlich, dies, das.
Ja.
Und man kennt ja diese typischen Momente, wo man in deutschen Familien so weggeschickt wird, wegen dem Abendessen. Also, man kennt's. Oder in Österreich,
ich weiß es nicht. Ich habe es zum Glück noch nie erlebt gehabt.
Echt nicht? Oh mein Gott!
Vielleicht, also, to be fair, ich hatte sehr strenge Eltern und ich durfte sehr selten bei Freunden daheim essen. Aber ich höre einfach so viele Stories von Freunden und Freundinnen von mir und auch im Podcast, die Leute, die mir sagen, so ja, sie mussten irgendwie dann entweder, ich glaube, das war bei einer Folge, wo ich auf jeden Fall, die mussten dann entweder warten, bis die mit dem Essen fertig waren, oder die mussten irgendwie einen Teil zurückzahlen, so 1,20 für das Essen.
Nein.
Ja, irgendwer hat mir mal irgendwas erzählt über sowas. Und ich war so, okay, interesting.
Aber das mit dem Zurückzahlen finde ich jetzt ja sogar fast schon dreister.
Das ist voll dreist, come on, sorry, aber ich finde es halt schlimm, weil als wir vielleicht als Kinder Freunde da hatten, meine Eltern haben niemals daran gedacht, Leuten, Kindern zu sagen. Kindern
Vogel
zu sagen, so, du musst mir so 1,50 zurückzahlen, weil du halt jetzt auch nicht gegessen hast. Das will man nicht mal machen bei Erwachsenen, wenn Gäste da sind und Gäste nennen. Sorry, aber das ist doch voll. Das Witzige ist ja, das finde ich halt auch witzig, weil Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu Österreich ist halt riesig. Und ich habe das Gefühl, es gibt verschiedene Arten von Menschen, Es gibt so diese wärmeren Gebiete zum Beispiel und Gebiete, die halt echt kalt sind, wo ich mir denke, da erwarte ich eher. Ich weiß nicht, warum ich bin ein leichter Bayern-Fan, weil es halt nah an Österreich ist. Aber da war das mir halt nicht, weil dass jemand sagt, so, ja, du schuldest mir irgendwie so viel fürs Essen, aber I know.
Mir ist es auch mal passiert, dass ich bei einer Freundin war und die waren auch übelst wohlhabend, ja, die hatten so übelst fancy Haus, ich schwöre, so geil, it was a dream. Die hatten so Kekse, so eine Keksdose in der Küche. Ja. Ich dann so, dürfte ich einen Keks haben? Und dann so, nee. Das geht nicht, Mama mag das nicht. Und ich dachte so, oh, okay, ja, gut, dann nicht. Ja. Und und ich dachte so, wie, how, why? Das waren so Butterkekse, literally kannst du dir von Ja kaufen bei Rewe. Ja. So. Das waren keine fancy Kekse. Und ja, es haben so solche Sachen oder so Momente, wo man vielleicht nach der Schule bei einer Freundin war und ich hatte so übelst Hunger, aber irgendwie wollte ich dann auch nicht fragen oder habe dann gesehen, da gibt es mehrere Joghurts, habe gefragt, könnte ich vielleicht einen Joghurt essen? So, nee, das ist für die Schwester.
Was?
Ja, dann kauft man halt spät. So solche Sachen und du denkst so, Gott. Okay, ja. Aber Hauptsache von mir würde man dann immer nehmen. Also das Blöde, was ich finde, ist diese Audacity, die viele auch haben, ist, dass sie selber nicht geben, aber nehmen würden. Das finde ich halt krass. Also dass man, wenn die mich dann besuchen würden, würden die trotzdem das ganze Essen total appreciaten und nehmen und wollen und keine Ahnung was, aber andersherum dann nicht.
Deswegen sind sie wohlhabend.
Ja, wir machen was falsch.
Oh Gott. Schrecklich. ich finde halt Teilen schön. Das ist halt irgendwas, was ich mitbekommen habe in meiner ganzen Erziehung. I don't know, ich finde es schrecklich, wenn Menschen nicht teilen. Ich finde es schrecklich, wenn man so I don't know. Keine Ahnung. Ich finde es einfach nur schlimm. Ich finde es, es zeigt aus, was ein Mensch man ist. Vor allem, wenn man Kindern kein Essen gibt. Das ist irgendwie traurig.
Das ist wirklich traurig. Aber ich will noch dazu sagen, es gibt auch super viele tolle deutsche Familien, die nicht so sind. Nochmal hier als Side Note. Das sind nur die paar individuellen Erfahrungen, die noch dazwischen kamen.
Was waren so Dinge, vielleicht auch in deiner Erziehung oder in deiner Familie, also falls du darüber reden möchtest, wo du am meisten mit deiner Herkunft gestruggelt hast?
Ja, womit ich so am meisten so gestruggelt habe, ist dieses, wer bin ich und wohin will ich und was ist etwa, was aus meiner Kultur nehme ich mit, was möchte ich nach außen tragen, inwiefern, wie viel passe ich mich an, inwiefern möchte ich auch individuell und die besondere Sache, die auch nach außen ich nach repräsentiere, mehr embracen und inwiefern möchte ich nicht. Und in der Schulzeit war es halt super krass, dass ich mich sehr so versucht habe anzupassen. Ich war eher so die Person, die da war. Ich war nicht auffällig, ich war auch nicht unauffällig, ich war einfach so da. So literally, so you know, there is a Kanton, but you don't know more about her. Also mehr halt nicht. Ich meine, weder die Coole noch irgendwie die Person, die irgendwie uncool war. So wie man es kategorisiert in der Schule, würde ich es jetzt sagen. Aber ich habe mich halt sehr krass, ich habe mich, meine Persönlichkeit so gar nicht so sehr nach außen gezeigt. Also ich bin dann jetzt so nach der Schulzeit erst so richtig aufgeblüht, sowieso die meisten natürlich, aber so insofern, dass ich viel mehr meine Bubbly-Art und meine offene Art auch so mehr auslebe. Und ich glaube, jetzt erst langsam werde ich auch mehr so, also ist ja klar, je älter man wird, desto mehr findet man sich selbst. Aber ich meine, so insofern, dass ich mich auch wohler fühle in dem, wer ich bin und wie ich mich nach außen repräsentiere. Und was mir halt in der Schulzeit oder womit ich gestruggelt habe, ist halt so Kleinigkeiten wie schon so Sachen im Aussehen, so zum Beispiel sowas wie Tattoos oder keine Ahnung, die Haare. Jetzt habe ich die blau-lila mit Strähnen halt. Wie nimmt das meine Familie in Bangladesch wahr? Wie ist das okay? Wie findet das meine Mutter? Ganz krass ist immer, meine Mutter ist immer die Person, die am meisten Voice hat. Ja. Die alles, was sie Mom sagt, zählt. Mom had Impact. Ja, ich bin ein Mom-Kid. Ich bin ja mit meine Mutter ist alleinerziehend gewesen, deswegen ist natürlich, und ich bin Einzelkind, dementsprechend ist die Bond sehr stark. Ne? Mhm. Viele haben das mit Geschwistern, ich habe das mit meiner Mutter. Genau. Und deswegen, wenn da so Einschränkungen waren in Bezug auf Klamotten oder Sachen, also meine Mutter ist schon recht chillig für eine bengalische Mutter auf jeden Fall und auch viel chilliger geworden jetzt über die Jahre, aber früher hatte ich natürlich trotzdem meine Einschränkungen damit habe ich gestruggelt und so Sachen, die so in der Schulzeit war halt ja auch sowas wie feiern, trinken und all diese Sachen. Das durfte ich nicht, habe ich nicht gemacht und dementsprechend war ich auch nicht ein Teil dessen und dementsprechend konnte ich gar nicht zu diesen cool Kids gehören.
Ich hatte halt auch eine sehr, sehr strenge Kindheit. Wir durften, also meine ganzen Geschwister, wir sind 5 Kinder mit mir, wir durften halt nicht feiern gehen, wir durften nicht trinken, wir durften nicht rauchen. Okay, das, I get it. Also ich verstehe es aus deren Standpunkt irgendwo von meinen Eltern, aber wir durften gefühlt gar nichts machen. Und deswegen haben wir sehr viele Sachen, glaube ich, unter dem Radar gemacht. Also versteckt als Kinder. Aber I get it. Ich glaube, so als Migrantenkind lernt man ein bisschen oder man versucht halt niemals die Eltern irgendwie
zu enttäuschen.
Zu enttäuschen, wütend zu machen.
Aber ich finde es auch gut. Um ehrlich zu sein, finde ich es gut. Auch in Bezug auf solche Sachen wie Feiern und Alkohol und so. Ich habe damit einen sehr bewussten Umgang und hatte nie so eine Phase in meinem Leben, wo ich so übelst krass irgendwie abgegangen bin oder so, sondern bin da vorsichtig und so. Und ich denke, wenn ich da nicht so dieses Awareness oder so bekommen hätte oder zum Beispiel auch sowas wie Bildung und Gymnasium, aufs Gymnasium, Abi machen und sowas, war halt wichtig. Und natürlich, das kommt ja auch einfach aus der Perspektive heraus, dass unsere Eltern oftmals Leute sind, die hier migriert sind, die nicht eben ihre Jobs in der Form ausführen konnten, die sie vielleicht eigentlich gelernt haben in dem Land, wo sie aufgewachsen sind, wo sie studiert haben und jetzt natürlich versuchen, für ihre Kinder eine Möglichkeit oder eine Chance oder ein Leben aufzubauen. Und wenn das dann halt nicht genutzt wird von den Kindern, ist natürlich wack so. Und aber das bringt natürlich trotzdem Einschränkungen mit, weil man dann natürlich manchmal in der eigenen Freiheit oder in dem, was man sich selber wünscht, eingeschränkt wird.
Ja. Ja. I got that. Wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität?
Ja, wichtig. Punkt.
Period.
Ja, voll, voll wichtig. Ich finde auch immer mehr jetzt zu meiner bengalischen Seite immer mehr, also ich kann ja die Sprache, ich spreche auch mit meinen Eltern, bengalisch ist mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, aber es ist manchmal sehr, aber abgesehen davon habe ich nicht so viel Verbindung damit. Ich habe nicht viele bengalische Freundinnen und so und dass ich da so mehr connecten könnte. Ich habe nur diese alle paar Jahre Bangladesch-Besuche und da fühle ich mich natürlich immer sehr verbunden und sehr so, ah, oh, voll schön und da. Aber jetzt, seitdem ich hier in Berlin wohne, versuche ich auch aktiv mehr so South Asian Friends zu finden und versuche auch da mehr zu connecten und versuche ich auch so kulturelle Elemente, so wie Schmuck oder Kleidungsstücke mit zu integrieren in meinen Kleidungsstil, weil einfach das allein diese Kleinigkeiten schon so viel Verbindung für mich darstellen und einfach das Äußerliche mehr zu embracen in dem Sinne. Und genau, und ich glaube, es wurde jetzt immer wichtiger in den letzten Jahren, weil ich auch immer mehr erkenne, dass mir das auch voll lange gefehlt hat. Also ich bin halt dadurch, dass meine Mom, meine Mutter war alleinerziehend und dementsprechend, es gibt ja immer so viele Veranstaltungen und so und auch bengalische Communities, aber wir sind halt irgendwann nicht mehr zu denen so gegangen und dementsprechend hatte ich nie so diese kulturelle Verbundenheit wie viele andere Bengalen aus der Community, weil man eigentlich alle paar Wochen zu so einer Veranstaltung gehen würde oder bei Leuten irgendwie essen würde und das hatten wir dann halt irgendwie nicht mehr so richtig und dementsprechend habe ich so die Verbindung innerhalb meines Lebens in Deutschland sehr, sehr nicht so krass gehabt und war halt sehr stark in weißen Umgebungen und habe dann auch natürlich meine kulturelle Identität, bengalische Identität ist ein bisschen so schleifen gegangen, sage ich jetzt mal. Und ich versuche sie jetzt immer mehr wieder zu finden und zu catchen. Genau. Ja,
aber ich finde das voll cool. Ich finde das voll wichtig, weil ich glaube, es ist toll, wenn man mehrere Kulturen in sich trägt. Mir ist aufgefallen, ich sehe nämlich voll danach, mehr Albanisch zu sprechen zum Beispiel. Seitdem ich in Berlin wohne, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit meiner Mama rede, dass mir die albanischen Worte nicht in den Kopf schießen. You know? Ich denke mir so, hä, warte, wie heißt das nochmal? Also wie kann ich ihr von meinem Tag erzählen, ohne irgendwie jedes dritte Wort auf Deutsch nennen zu müssen? Was nicht mal passiert,
so
schlimm
schwer.
Ist.
Das ist schwer. Urschwer, das ist auch so das österreichische Ding, ne? Ur zu sagen.
Oh Gott, ja, sorry. Ich glaube, Ur werde ich niemals loslassen. Ich habe deutsche Freunde und Freundinnen, die in meiner Gegenwart Ur sagen, wegen mir. Weil das ist irgendwie so, das, ich weiß nicht, was ich erreicht habe in deren Köpfen, aber sie setzen mir zusammen.
Ja. Oh Gott.
I love Austria. Anyway, ich würde einfach in die nächste Frage wieder gehen. Und zwar, ich finde die Frage echt urspannend. Und zwar, was unterscheidet dich und deine Eltern am meisten?
Die Möglichkeiten, die man hat, die ich habe. Auch dank denen natürlich, weil sie mir das ermöglicht haben durch ihre harte Arbeit. Und ja, ich habe auch mehr Hoffnung oder mehr Hoffnung, was Neues machen zu können und was anderes machen zu können. Etwas, was vielleicht nicht dem klassischen Leben entspricht. Also so, ja, ich gehe jetzt einen Job und dann arbeite ich 40 Stunden die Woche und dann arbeite ich ab und dann kriege ich im besten Fall eine Wohnung, ein Haus oder Kinder und dann einen Mann und dann weiß ich nicht. Also diesen ganzen Weg, ich kann einen anderen Weg einschlagen, wenn ich möchte, ne? Und das hatten die in der Form jetzt vielleicht nicht so, weil sie halt einfach ganz anders sozialisiert worden sind. Und auch was sich sehr stark unterscheidet, finde ich auch, ist das mehr Bewusstsein über so Themen wie mentale Gesundheit und Verhaltensweisen und einfach so ein bisschen so, genau, also als solche Sachen. Ich glaube, dass viel so auch so Traumata, die in den Generationen davor waren, also Traumata gesamtgesellschaftlich innerhalb des Landes, aber auch so in den einzelnen Familien weitergetragen worden sind und nicht bearbeitet worden sind. Und ich glaube, da ist jetzt halt, zumindest bei mir und auch bei meinen Cousinen halt sehr, wir sind uns bewusst, was passiert hier gerade, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten, wie können wir uns verbessern, wie können wir es besser machen. Und ich glaube auch, dass wir, das ist ja auch allgemein, was gar nicht vielleicht mit Kultur zusammenhängt, auch allgemein mit unserer Generation zusammenhängt, dass wir auch der Generation vor uns auch viel mitgeben können in dem Sinne, weil wir Sachen reflektieren, denen wir denen auch wieder spiegeln können. Und das finde ich halt sehr schön eigentlich. Und auch einfach, also bei meiner Mutter und mir merke ich es halt ganz stark, also meine Mutter hat ein schon recht feministisches Leben geführt. So. Also sie ist so nach Deutschland gekommen und hatte meinen Vater geheiratet und kam dann hier an und es hat nicht gepasst oder konnte die Sprache nicht und so. Und dann haben sie sich getrennt aufgrund von verschiedenen Faktoren. Und es gab natürlich auch von der Community, von der Kultur, Leute, die das nicht gut fanden, dass sie sich trennt oder gar nicht das nachvollziehen konnten. Hä, warum bleibst du nicht als Frau bei deinem Mann? Und
ja,
sie hat ihr Ding durchgezogen und hat ihre Tochter großgezogen in dem Rahmen, in dem sie konnte. Und ihre Bildung oder ihr Studium wurde gar nicht anerkannt in Deutschland. Also hat sie ganz anders. Und sie hat halt voll, sie ist voll strong und so voll, hat mir alles ermöglicht. Und sie hat das geführt, sie hat das praktisch gemacht. Und was ich mache, ist, ich lerne, ich habe das natürlich miterlebt in vielerlei Hinsicht und die Geldstruggles und all diese Sachen. Aber ich kann jetzt inzwischen, ich lerne auch so ein bisschen das Theoretische über den Feminismus, ne? Also ich kann es einordnen und manchmal kann ich jetzt Sachen, kann ich ihr diese Themen, diese Sachen, die sie erlebt hat, besser einordnen, weil ich mich mit den Themen einfach auf einem theoretischen, auch durch natürlich auch eigene Erfahrungen, aber trotzdem nochmal so auf eine andere Art und Weise an die Sachen rangehe. Und das ist dann immer voll schön, wenn wir Gespräche führen, weil ich dann so bin, ja, Mama, was du da denkst, das ist so und so. Und das ist voll oft so. Und das ist die und die Struktur. Und dann ist Mama so, ah ja, Kante, und du theoretisierst immer alles. Ich so, ja, ich lerne halt gerade, aber es ist voll spannend. Und dann hilft es dir aber trotzdem. Ja, es ist voll schön. Es ist voll, voll toll, ja.
Oh man, man merkt irgendwie, also von dem, was du erzählst, dass ihr voll so einen Zusammenhalt habt. Gab es in deiner Familie die Erwartungshaltung, kulturelle Werte aufrechtzuerhalten?
Ja, schon auf jeden Fall. Also immer diese Werte von wegen, dieser Familienaspekt ist trotzdem sehr wichtig und dass man so, ich glaube, das ist ja irgendwie, wie wir zu Familie stehen. Also zum Beispiel früher haben so FreundInnen nicht verstanden, vor allem meine deutschen FreundInnen, warum ich meine Mutter jeden Tag anrufe, warum ich ihr immer Bescheid gebe, wohin ich gehe und solche Sachen.
Ja.
Das mache ich jetzt in der Form jetzt auch nicht mehr so. Aber es sind so Sachen, das sind Werte, die so innerhalb unserer, das ist halt einfach,
man
das
redet
muss halt
halt
so
mit
sein.
Den Eltern, you know? So,
genau.
Muss
ja.
Halt.
Und no shade, aber wir reden.
Meine Mutter, wenn ich sie nicht anrufe, meint so, ja, mein Sohn, wieso rufst du mich nicht an? Ich so, Mama, du kannst mich auch anrufen. Aber
ja,
es ist so, du musst halt irgendwie ein Lebenszeichen von dir geben. Oder wenn du irgendwo hingehst, vor allem als Jugendlicher, musst du halt sagen so, hey, ich gehe jetzt doch dahin. So,
I think voll.
Isn't it normal?
It seems to be not. Aber naja, ich glaube, solche Sachen sind schon so Werte und ich glaube so, ich habe schon so also Werte sind eigentlich schon so solche Sachen wie in der bengalischen Kultur ist ja ganz stark als Frau so, du musst heiraten und diesen den ganzen Kram dahinter. Und ja, ich solche Sachen weiß ich nicht, ob ich die halt so erfülle oder erfüllen werde. Und ja, ich versuche jetzt immer mehr so meinen Weg zu finden. Was ist etwas, was mir so als Wert mitgegeben wurde? Und inwiefern ist das jetzt nur mein Wert, weil ich so erzogen wurde? Oder ist es mein Wert, weil ich das so sehe? Weißt du, was ich meine? Also, weil das auch übereinstimmt mit meinen eigenen Erfahrungen und mit meinem Weltbild. Und zum Beispiel in Bezug auf das Thema Hochzeit hat sich halt ganz stark meine Meinung geändert oder nicht geändert, aber so etwas, ich habe eine kritischere Perspektive auf das Ganze. Es ist nicht mehr dieses idealisierte, oh mein Gott, mein Leben besteht jetzt daraus, dass ich irgendwann mal heirate und das wird der schönste Tag meines Lebens, sondern ich denke mir halt so, ja, man kann heiraten, ist cool, aber muss jetzt halt auch nicht. Ja. Genau. Oder halt all diese Dinge, so diese festen Strukturen, die einem so eigentlich immer so gesagt wurden, du musst so und so arbeiten oder du musst das und das mal erreichen. Ja, man muss halt schauen, wo man sich sieht und auch in Bezug auf Aussehen. Also ich meine, ich habe jetzt wirklich kein typisches bengalisches Aussehen mehr mit meinem Pony und meinem blauen, lila Strähnen und keine Ahnung, drei Nasenpiercings und Tattoos. Also es ist halt schon anders und ich werde immer auffallen in Bangladesch. Aber es ist, da frage ich mich halt auch immer, inwiefern fühle ich mich confident, das auch so zu zeigen. Also ich merke auch in Bangladesch oder wenn ich in bengalischen Räumen bin, dass ich schon mich mehr covere, dass ich versuche, das irgendwie abzudecken alles, nicht so krass auffällig zu sein. Aber das habe ich ja auch in weißen Räumen. Also ich glaube, das ist etwas, was einen immer irgendwie verfolgt.
Ich finde dieses Gespräch voll toll, deswegen finde ich es voll schade, dass wir zur letzten Frage rübergehen. We can continue offline, by the way. Aber, also falls du Bock hast. Aber stell dir vor, dein jüngeres Ich steht vor dir, so, keine Ahnung, 15 Jahre alt. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, du bist viel stärker, als du denkst. Also du schaffst das und sei einfach, vor allem hör auf deine Intuition. Das, was ich voll oft vergesse, ist auch mein Bauchgefühl zu hören, weil mein Bauchgefühl oder unser Bauchgefühl von uns allen hat schon seine Richtigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir ganz stark nochmal sagen würde und dass natürlich nach jedem Tief auch ein Hoch kommt und dass man immer dran denken soll oder dass ich immer dran denken soll. Genau. Das wären so die Sachen. Genau, und ich habe auch gesehen, dass du gesagt hast in den Fragen, du hast ja gerade gesagt, es ist die letzte Frage, aber ich möchte eine Frage noch kurz integrieren. Welche Projekte anstehen?
Alright, welche Projekte stehen da bei dir?
Geil, coole, noch mehr Auftritte, auch auf Festivals dieses Jahr, richtig nice. Und ich werde alles so ein bisschen professioneller bei mir mit Webseite und solche Sachen. Und ich plane auch einen Podcast mit einer Freundin und würde mich mega freuen, wenn wir dann da mal gucken.
You don't have to invite me, but
I will invite you because I want you there.
Oh, thank you.
Because you need the space too to talk, because he gave it to me too.
Oh gosh. Wie süß. Dankeschön. Auf jeden Fall, I support you. Send alles rüber, damit es teilen kann. Gott, ich finde es ein bisschen schade, dass wir das jetzt irgendwie rappen müssen, weil ich habe jetzt echt Spaß in diesem Gespräch. Aber wir sind am Ende angelangt. Vielen, 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 vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war cool. Oder wie es die Bayern sagen, es war mir eine Gaudi oder so. I don't know. So, das ist mein Beitrag. So? Das ist mein Beitrag, gut integriert zu sein, glaube ich.
Ich habe in Bayern gewohnt eine Weile, also in Würzburg, und da haben die das nicht gesagt. Okay. Sag ich dir, wie es ist.
I don't know. Irgendwer hat es mal erwähnt. Ich dachte mir so, vielleicht ist es Bayerisch. Ich habe in München gewohnt, actually.
Wir sind integriert.
Wir sind integriert. Wir sind die Bayern. Sagt man das in Österreich? Wurscht, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin ultra happy, dass du da warst. Für alle Menschen, die noch zuhören sollten, vergesst nicht, gut negiert zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Und abonniert Kantom auf Instagram, at itskantom. Und auch gut, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, oder? Also,
itskantom, genau. Auf TikTok und Insta könnt ihr mich finden.
Yes, stimmt, TikTok. Ich bin einfach zu alt für TikTok.
Ja, ich auch eigentlich.
Abonniert Kantom und so viel dazu. Ja, das war's und bis hoffentlich bald. Ciao, ciao.
Genau, bis bald. Ciao.